Meine lieben Männer und Frauen, liebe Jugend, heute bin ich besonders erfreut, dass Sie so zahlreich gekommen sind, weil wir über ein Thema mitsammen sprechen wollen, das so tief und bedeutungsvoll ist, nämlich die Wunder in der Bibel und die Wissenschaft. Sie wissen, dass in den letzten Jahren herauf vor allem im Bereich der Schriftauslegung und der Theologie überhaupt die Frage der Wunder in der Bibel immer mehr zurückgedrängt wurde. Ja, man hat sich ein Erklärungsmodell für die Schrift erstellt. Man sprach von einer sogenannten Entmythologisierung. Das heißt, alles Unerklärliche muss von der Schrift weggewaschen werden, um die Reinheit der Bibelaussage völlig neu zu interpretieren und zu verstehen. Und so ist man herangegangen, man hat einfach hinweggestrichen. All die Wunder hat man hingestellt als schöne Ausschmückungen der Heiligen Schrift. Ja, manche sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, selbst die Auferstehung Jesu ist nicht als weltlich-geschichtliches Ereignis zu sehen, sondern nur als Anruf an den Menschen, seinen Glauben an Gott, den Allmächtigen, zu können. Wie weit dies geht, habe ich gerade vor einer Stunde noch erfahren, wo ich bei der Vorbereitung auf diese Stunde hier noch einmal die Heilige Schrift zur Hand nahm und mir sagte, jetzt schaue ich nach. Dort im Sachregister unter Heilung und unter Wunder. Diese Begriffe sind gar nicht drinnen in der Einheitsübersetzung. Wohl aber der Begriff Heuschrecken. Dort können Sie nachsehen. Und sie finden die Stellen angezeigt, aber vom Wunder und Heilung gar keine Rede. Daher, meine lieben Gläubigen, ist es, glaube ich, doch ein Gebot der Stunde, dass wir uns in diesen Wochenpredigten 88 die Frage stellen, was sagt heute die Wissenschaft zum Wunder in der Bibel? Gestatten Sie mir, dass ich zur Beantwortung dieser Fragen etwas breiter aushole, um ein Fundament zu stellen, worauf eine solche Antwort zu geben ist. Wie schon am Sonntagabend bei der ersten Predigt habe ich Ihnen gesagt, dass wir gezwungen sind, in Kosmos und Mensch, vier Wirkqualitäten anzunehmen, zumindest. Die Physis, die unbelebte Materie, den Bios, den lebenden Organismus, die Psyche, die Fähigkeit zu empfinden und fühlen, und das Pneuma, den Geist, die Fähigkeit, allgemein Begriffe zu bilden und reflexiv zu denken. Das, meine lieben Gläubigen, sind die Grundpfeiler und Grundkräfte von Kosmos und Mensch, die das Leben gestalten und das Leben erhalten. Wo immer etwas sich ereignet, sind diese Kräfte oder zumindest ein Teil von ihnen am Werke. Wenn wir daher von Wunder sprechen, dann müssen wir zunächst einmal davon sprechen, dass wir in Kosmos und Mensch zu unterscheiden haben zwischen normalen Ereignissen und außergewöhnlichen Ereignissen. Normale Ereignisse sind all jene Verläufe, wo wir irgendeine Ursache kennen oder die eben zum Alltag des Lebens gehören. Außergewöhnliche Ereignisse sind jene, die völlig unbegründet auftauchen und wo wir keine Erklärung zunächst dafür haben. Wunder, meine lieben Gläubigen, sind daher einzustufen in die außergewöhnlichen Ereignisse. Noch etwas muss ich dazu sagen. Alles, was immer wir wahrnehmen können, mit unseren Augen oder unseren Sinnen, all das ist natürlich als Ereignis. Deshalb sind auch die Wunder als Ereignis völlig natürlich. Das heißt, die natürlichen Kräfte sind in ihnen wirksam. Zum Beispiel bei einer sogenannten Wunderheilung haben wir zuerst den kranken Körper, dann den gesunden. Und der gesunde Körper und die Gesundheit überhaupt muss von den Kräften der Natur stets erhalten und gestalten werden. Wunder aber sind außergewöhnliche Ereignisse, weil sie spontan hereinbrechen. Und von Wunder sprechen wir überhaupt nur, wenn zu den Kräften der Physis, des Bios, der Psyche und des Pneuma noch eine andere Kraft hinzugenommen werden muss, eine göttliche Kraft, die einwirkt auf die Kräfte der Natur und sie so ordnet und formt, dass ein bestimmtes Ereignis sich verwirklichen kann. Daher sind Wunder nicht gegen die Natur, sondern sie sind Eingriff in die Natur zu einer verstärkten Harmonisierung der inneren Kräfte auf ein Ziel hin, das sie verwirklichen. Und nicht nur verwirklichen, sondern zuweilen auch dann voll erhalten müssen, wie im Falle einer Wunderheilung. Wir müssen noch etwas hinzunehmen. Wenn wir vom Wunder sprechen, müssen wir dann noch einmal unterscheiden zwischen sogenannten Modalwundern, also Wunder der äußeren Art, zum Beispiel die Heilung eines Kranken, unheilbaren Kranken. Der Kranke ist lebendes Wesen. Die Heilung ist nur, dass ein Zustand, der dem Organismus nicht bekommt, behoben wird und dass wiederum die harmonikale Struktur in Organismus und Leben hergestellt wird. Also, es wird etwas, was da ist, verbessert. Die Grundlage ist vorhanden. Wir sprechen von Seinswundern, dort, wo etwas völlig Neues kommt, zum Beispiel die Totenerweckung. Darf ich noch einmal kurz zusammenfassen? Wir sprechen von Wundern bei jenen außergewöhnlichen Ereignissen, wo wir bei allem Einsatz möglicher Erklärungsformen, die wir aus den Gesetzen und Kenntnissen der Natur herausnehmen, keine Möglichkeit sehen, dieses Ereignis voll zu klären. Dann sprechen wir aber zunächst noch nicht voll vom Wunder, sondern dann erst, wenn alle Möglichkeit der Erklärung ausgeschlossen ist, dann erst sollen und dürfen wir von der Wissenschaft her die Frage stellen, und die Wissenschaft kann nur diese Frage stellen. Vielleicht ist es eine Kraft, die wir nicht kennen. Die Frage des Wunders wird zu einer theologischen Frage, wo man dann von der Theologie her oder der Kirche fragt, ist hier vielleicht ein göttliches Einwirken vorhanden, beziehungsweise nicht auszuschließen, und wo man in etwa diese Annahme, wenn auch nie letztlich beweisen, nehmen kann, dort spricht die Kirche von einem Wunder, das heißt Eingriff Gottes oder eines Engels oder Heiligen, das heißt im letzten Eingriff Gottes in die Kräfte der Natur, um sie so in ihrer Wirkung zu steuern und zu gestalten, damit sie das unabänderbar von der Natur her gesehene durch ihre Kraft zu ändern und zu erhalten vermögen. Wenn wir nun zu den Wundern der Bibel hingehen, wo ich nur einige herausgreife, so ist für mich das Ereignis selbst so von Bedeutung. Da steht, Christus kam an das andere Ufer. Die Menschen warteten schon auf ihn. Ein gewisser Mann, Jairus, kam zu Jesus hin und sagte, komm doch in mein Haus. Meine Tochter liegt krank danieder. Er ging des Weges und auf einmal sagte er, wer hat mich berührt? eine Frau, die an Blutungen litt, hatte ihn berührt. Und die Apostel sagten zu ihm: Ja, Meister, wie kannst du fragen, wer hat dich berührt, wenn du dich doch in dieser ganzen Menge kaum bewegen kannst? Jeder stoßt und zerrt an dir. Die Frau aber hörte es und sie wusste, dass sie geheilt worden war. Und sie stellte sich dem Herrn, denn er sagte: Von mir ist eine Kraft ausgegangen. Er hat diese arme Frau in der gesamten Menge wohl gespürt und hat ihr die Heilung zukommen lassen. Und dann sagte er zu ihr: Liebe Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Das möchte ich hier deshalb besonders hervorheben. Meine lieben Gläubigen, man braucht kein großer Psychologe oder Soziologe zu sein, um in etwa zu verstehen, dass Christus keine Gans nachgelaufen wäre, wenn er nur so einige Worte in den Wind gesprochen hätte. Die Leute hätten nicht am Strand schon gewartet, wenn sie nicht schon Erfahrung gehabt hätten und wussten, dass von ihnen eine Kraft ausgeht. Seien wir uns doch ehrlich. Wann wird unser Fuß behend? Wenn wir etwas zu knabbern bekommen oder berappt werden? Oder aber, wenn unsere Gesundheit da niederliegt, dann werden unsere Füße lebendig. Dann gehen wir, dann versammeln wir uns, dann suchen wir wirklich hier die Hilfe. Es wäre unverständlich, dass Christus in dieser kurzen Zeit so viele Menschen nachgefolgt wären und er sich gerade flüchten musste in die Einsamkeit, um immer wieder etwas Ruhe zu haben. Es steht dort geschrieben: Christus, er ging in die Wohnung des Jairus hinein. Doch unterwegs kam bereits die Meldung: Die Tochter ist gestorben. Er ging hinein und dann sagte er: Das Mädchen schläft nur. Man hat ihn ausgelacht, weil alle wussten, das Mädchen ist gestorben. Er nahm Apostel und die Eltern hinein. Alle anderen ließ er draußen. Er nahm das Mädchen an der Hand. Leben kehrte ins Mädchen zurück, es stand auf und er sagt: Geben Sie den Mädchen etwas zu essen und sagen Sie das niemandem. Sagen Sie das niemandem deshalb schon, weil er sich ohnehin schon nicht mehr erwehren konnte. Meine lieben Gläubigen, wer hier einfach so hergeht und so billig sagt, das ist alles Ausschmückung, der muss in die Tiefe hineingreifen und Vergleiche aus der Geschichte herziehen. Vor einem Monat etwas mehr war ich in Rom und sprach dort bei der Heiligsprechungskongregation mit den eigentlich Höchsten, der dort dies alles zu leiten hat, Monsignor Barai. Jedes Jahr gehe ich hin, weil ich mich vor allem dafür interessiere, über neue Berichte, über anerkannte Wunderheilungen und dergleichen. und er berichtete mir dort, dass in diesem Jahr allein, im Jahre 1987 allein, 18 Fälle von der Wissenschaft her als vollkommen unerklärbar hingestellt und dann von der Kirche anerkannt wurden, wobei die Kirche von den Fällen, die die Wissenschaft als unerklärlich hinstellt, eine ganz große Menge noch nicht anerkennt. Wir haben noch ein anderes Beispiel als sogenanntes Modalwunder der Art, nämlich das Wunder der Brotvermehrung. 5000 Leute. Sie wurden gespeist. Das Brot hat sich vermehrt. Dazu sagt der heilige Augustinus, wie ich gestern schon erwähnt habe, im Grunde ist die Brotvermehrung kein größeres Wunder, als wenn aus dem Weizenkorn, das die Erde fällt, der Weizen hervorkommt und dann das Brot gemacht wird. Nur ist hier im Zeitablauf das verschieden, was dort zusammengefügt ist. Wie das nun geschehen ist, können wir heute nicht mehr entschlüsseln. Doch man könnte vielleicht bei der Brotvermehrung hergehen und sagen, ja, vielleicht hat man doch einige Körbe hereingeschmuggelt und dergleichen. Aber in der Wissenschaft heißt es, Vergleiche anzustellen mit ähnlichen Ereignissen. Und so wurde unlängst von der Kirche und der Wissenschaft ein Fall als völlig unerklärlich hingestellt und von der Kirche als Wunder anerkannt, nämlich die Vermehrung von Reis. Es ist nicht so, dass diese Ereignisse so draußen stehen. Die stehen tief auch in der heutigen Zeit. Man kann über diese Modalwunder verschiedene Theorien aufstellen. Wenn es um Designswunder geht, dann wird das Ganze völlig unverständlich und überschreitet jede Möglichkeit. Ich nenne hier nur zwei Beispiele. Die Auferweckung des Lazarus. 3 Tage, 4 Tage soll er schon im Grab gewesen sein, und die Leute sagten, er riecht schon. Wir können heute natürlich nicht hingehen, die Zeit ist vorbei, um alles zu messen und dergleichen. Aber mit dem Ausdruck, er riecht schon, wird in etwa zum Ausdruck gebracht, dass er einfach tot war, während man vielleicht beim Mädchen vom Jairus sagen könnte, vielleicht war es eine Form von Scheintod. Christus selbst hat gesagt, sie schläft. Und hier haben wir etwas Wunderbares, vielleicht unverständlich. Sie wissen, Jesus war unterwegs und man hat ihm die Botschaft davon gebracht. Er kehrte zurück und er weinte. Ein Freund. Aber nicht nur ein Freund. Vielleicht, wir können das nicht sagen, aber wir wissen, dass der Tod des Lazarus auch eine Vorankündigung seines Todes und seiner Auferstehung war. Vielleicht hat Christus damals und sicher seinen Tod im Blick gehabt. Aber ich glaube noch mehr, dass ihm die Tatsache, dass der Mensch sterben muss, in seinem persönlichen menschlichen Fühlen hineinging und er hier eine echte Träne der Liebe zum Menschen hin weinte, für die er dann ans Kreuz stieg. Wir haben für ein solches Wunder keine Erklärung. Hier hört die Wissenschaft auf, denn hier geht es um ein sogenanntes Seinswunder, das heißt, kein Leben ist da und Leben kommt, wo nichts ist und wo etwas kommt. Das heißt, ein neues Sein geschaffen wird, sprechen wir von Seinswunder. Dann stieg Christus ans Kreuz. Für mich musste er ans Kreuz. Und zwar deshalb, weil das Kreuz sozusagen die demütigste Form des Verlassens dieser Welt war. Und Christus wollte damit zeigen, dass er im Los des Menschen bis zur demütigsten Form mitgeht. Denn wo immer ein Mensch das Leben lässt, dort ist er bei ihm. Man legte ihn ins Grab. Und wir haben den Bericht der Jünger von Emmaus gehört. Er erstand vom Grab, er erschien den Seinen. Sie wissen, wie viel hier herumgestritten worden ist, ob Christus wirklich auferstanden ist. In letzter Zeit hat sich besonders der Bericht über das Turiner Grabtuch so sehr um die Welt herum verbreitet, deshalb, weil man die Untersuchungen dahin führen konnte, dass die Zeit dieses Tuches auf die Zeit Christi zurückgeht und dass das Abbild im Tuch nicht irgendein Gemälde, sondern wie ein Negativ, ein Lichtabdruck, eine Einbrennung darstellt. Christus, er ist von den Toten auferstanden und den Seinen erschienen. Und hier haben wir etwas, was wir im Tiefsten überhaupt nicht erfassen, aber in etwa vielleicht erahnen können, so, dass der Leib Christi verklärt und verwandelt wurde. Gleich wie eine Licht Effekt aufgelöst in eine neue Energieform, die die Spuren noch zurückgelassen hat, mag denn sein wie immer. Er ist den Aposteln erschienen und den Jüngern. Und hier muss man eines hereinholen, was von unendlicher Bedeutung zur Erklärung der Wunder in der Bibel ist. Hätte Christus in seinem Erdenleben durch die Wirkung verschiedenster außergewöhnlicher Handlungen und Wunder auf die Apostel nicht einen solchen Eindruck gemacht, nicht nur als Mensch, dann wären die Apostel, die bis zum Tod hin irgendwo geglaubt haben, dass er das Zepter in der Hand nimmt und König von Jerusalem wird. Denn sie müssen das eine noch verstehen, und das ist bis heute geblieben, dass im Judentum die Sadduzäer überhaupt an kein Fortleben glauben. Und diese Gruppe glaubt bis heute an kein Fortleben, hingegen wohl die Pharisäer. Er ist den Seinen erschienen. Und hier stellt sich eine ganz große Frage. Ist Christus wirklich erschienen? Oder ist das Einbildung der Jünger, eine Wunschprojektion, wie man sagt. Wie ist er ihnen erschienen? Er ist mit ihnen gegangen. Hier gibt es nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine, wo man so sagt, aber das ist schwer zu beweisen, dass Christus sozusagen einen Körper sich materialisiert hat und daher als Gestalt da. Das andere ist als Erklärung, dass es anscheinend dem verklärten Leib, was wir zurück im Denken bis nach Indien und dergleichen, als sogenannten Corpus subtile, als Feinstoffliches haben, dass der verklärte Leib durch den Grobstofflichen hindurchgehen kann und so in Erscheinung tritt. Oder aber das eine, dass Christus auf die Vorstellung der Jünger eingewirkt hat, so dass sie ihn gesehen haben. Etwas wird schwierig. Christus hat sich mit ihnen hingesetzt. Er hat das Brot gebrochen. Und er hat nicht nur das Brot, sondern an einer anderen Stelle steht es, er hat auch vom Fisch gegessen. Man müsste so annehmen, die Apostel, wo doch auch der Thomas war, der überhaupt nicht glauben wollte, wenn schon Christus nur Einbildung war, dann hätten sie sehen müssen, wo Christus den Fisch in den Mund nimmt, der hätte einfach so hinunterfallen müssen. Wo ist dieser Fisch hingegangen? Für die Wissenschaft eine Frage, die wir nicht klären können. Es ist unnötig, dass wir heute hergehen und in Einzelheiten einsteigen. Denn die Dokumentation und dergleichen ist für eine wissenschaftliche Analyse überhaupt nicht gegeben. Aber das Ereignis kann deshalb nicht einfach vom Tisch gewischt werden, sondern ohne Auferstehung Christi, ohne Erscheinung Christi den Aposteln, hätten sich die Apostel aus dem Staub gemacht, hätten die Apostel überhaupt nie die Kraft gehabt, die Verkündigung aufzunehmen. Und bedenken wir wohl, einfache Leute eine Verkündigung aufzunehmen und eine Welt, die im Inneren völlig morsch und in den Führungskreisen völlig korrupt war, bis hinein zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, wo Christus gesagt hat, einmal ihr Natternbrot, so, meine lieben Gläubigen, ist für mich das, was wir in der Bibel als Bericht über die Wunder hören, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem beim vollen Vergleich mit den vielen Ereignissen im Laufe der Geschichte bis heute herauf. Nur eines muss ich noch hinzufügen, nämlich sonderbar. Während zum Beispiel bei den sogenannten Heilungen heute oder Wunderheilungen man betet, man wartet, man hofft, ist bei Christus dies ganz anders. Er hat zum himmlischen Vater gebetet, bei Lazarus. Er aber hat gesprochen wie einer der Macht, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist deshalb, nur deshalb, weil Christus als eingeborener Sohn Gottes die Macht über Leben und Tod hat. Und nur deshalb, weil Christus dies schließlich unter Beweis gestellt hat, indem er selbst in den Tod hineinging, um dann verklärt und lebend zu erstehen. Denn seinen zu erscheinen und ihnen kundzutun, bevor er in den Himmel auffuhr, geht hin in alle Welt und verkündet es allen Völkern. Ja, meine lieben Gläubigen, wenn wir die Wunder in der Bibel streichen, dann können wir das Christentum auch streichen. Wenn Christus nicht fähig ist, uns von den Toten aufzuerwecken, wenn Christus nicht fähig ist, uns in Verklärtheit zu verwandeln, dann ist sein Spruch vom neuen Himmel und der neuen Erde ein reines Palaver. Aber durch die Wunder, die er gewirkt, durch die Auferstehung von den Toten, meine lieben Gläubigen, hat er alles unter Beweis gestellt, was aus seinem Munde hervorgegangen ist. Und hierin, meine lieben Gläubigen, hierin liegt unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Es ist nun einmal so. Dass, wie ich schon einmal gesagt habe, es für uns keine volle Lösung gibt. Ich erinnere mich hier an meinen Vater. Er war lange schwer krank und danieder. Die letzten Tage konnte ich bei ihm ununterbrochen ausharren, bis zu seinem letzten Atemzug. Ich blickte ihn an und ich muss Ihnen offen gestehen, ein Häufchen Elend, zusammengebrochen, fast zur Unkenntlichkeit. Aber ich denke heute noch mit Freude und in hoher Verehrung an ihn, weil ich in dieser Niedrigkeit nur eine Hoffnung sah, für ihn, aber auch für mich, die Verklärung durch Christus, dem Auferstandenen, der das Innere verklären kann in jene Höhe hin, die nur Gott in uns zu verwirklichen kann. Ein Gott, der wunderfähig ist. Ein Gott, der diese Welt verwandeln kann in einen neuen Himmel und in eine neue Erde. Zu diesem Gott, meine lieben Gläubigen, stehe ich. In ihm habe ich meine Zuversicht, in ihm meinen Stolz und meine Hoffnung. Daher möchte ich mit Ihnen hier zum Schluss, wie die Jünger von ihm aus sagen: Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt.